zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornitz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem zweite Liga-Host Jan Klein-Rösing. Spieltag 28 ist jetzt also in den Büchern und erneut gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der Hamburger SV ist wieder auf der 1. Die Kölner nach ihrer bitteren 1:0 Niederlage zu Hause gegen Hertha BSC Berlin rutschen damit wieder auf Rang 2 ab. Und wir haben einen neuen Tabellendritten im direkten Duell der beiden Tabellennachbarn Magdeburg und Kaiserslautern konnten sich die Elbstädter durchsetzen und schieben sich an den Roten Teufeln vorbei auf Aufstiegsrelegationsplatz 3. Ihr merkt also, Spannung ist angesagt an diesem Wochenende und man muss einfach sagen, es waren viele interessante Spiele. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch schon in meiner Spieltagsmeinung gelesen. Das spielerische Niveau in dieser zweiten Liga ist einfach nicht so hoch. Also diese Liga lebt vor allen Dingen von ihrer Spannung und von den herausragenden Fans, die natürlich die vielen, vielen Traditionsclubs mitbringen. Und da muss man natürlich auch sagen, ist diese zweite Liga denn im Vergleich zur ersten Bundesliga überhaupt konkurrenzfähig? Bedeutet natürlich, die Aufsteiger aus der zweiten Liga in die erste Liga, haben die eine realistische Chance, den Klassenerhalt zu realisieren? Wenn man sich St. Pauli anguckt, würde man sagen, ja, die stehen ja über dem Strich, haben am Wochenende 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach gespielt und ja, sind vor allen Dingen defensiv sehr stabil und spielen dann meist auf Konter mit schnellen Bällen in die Spitze. Ja, und bei Holstein Kiel muss man schon sagen, sieht es dann doch etwas düsterer aus. Spielerisch ist es nicht gerade schön anzusehen, man steht auch sehr stabil, aber gerade nach vorne wird es dann oft sehr, sehr schwierig, sich Torchancen herauszuspielen. Klar, am Wochenende hatte man dann auch Pech, dass man kurz vor Schluss dann doch noch den Ausgleichstreffer kassiert hat und somit nicht 3 Punkte vom Champions-League-Anwärter Mainz 05 entführt hätte. Nichtsdestotrotz siehst du schon, ja, das sind schon limitierte spielerische Mittel. Und so habe ich mir an diesem Wochenende mal die Frage gestellt, wären denn der 1. FC Köln und der Hamburger SV, wenn sie potenziell aufsteigen würden, überhaupt konkurrenzfähig? Wie würde dann so ihre Spielweise aussehen? Und exemplarisch dafür fangen wir einfach mal mit dem Tabellenführer an, dem Hamburger SV. Die waren nämlich am Samstagnachmittag beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Auch eine sehr spannende Truppe, die mit vielen talentierten Spielern gespickt ist. Ich meine, Kasper Janda wird ja unter anderem von Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt gejagt. Dann hat man ja im Winter Finn Jeltsch abgegeben, ein 18-jähriges Innenverteidiger-Talent, hat sich ja direkt auch beim VfB Stuttgart, einem Champions-League-Teilnehmer in der ersten Liga und Pokalfinalisten etablieren können. Trainer Sebastian Hoeneß hat ja auch gesagt, dass er für einen 18-Jährigen sehr abgezockt ist. Vorne hast du Stefanos Tsimas, der leider erneut verletzt ausgefallen ist, der aber jetzt im kommenden Sommer für 25 Millionen zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechseln wird. Und Jens Kastrop ebenfalls verletzt, wird ja zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Also ihr seht schon, da ist ordentlich Qualität dahinter. Und der Hamburger SV, ja, die haben mit den besten Kader in dieser zweiten Ligasaison, gerade in der Sturmspitze mit dem Königsdorfer Selke Glatzel, hast du da 3 herausragende Stürmer für die zweite Liga und über die Flügel mit Jean-Luc Dompé mit den besten Dribbler. Und dazu hast du es auch anders als in den vergangenen Jahren geschafft, die Defensive so zu stabilisieren, dass man kaum noch vor allen Dingen unnötige Gegentreffer durch individuelle Fehler kassiert. Und das sind natürlich so Punkte, wo man sagen würde, ja, okay, damit steigst du auf. Die Frage wird dann natürlich sein, in der Bundesliga, wie wird es da aussehen? Weil gerade so ein Glatzel und so ein Selke, die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass sie mit Flanken gefüttert werden. Das sind jetzt nicht so mitspielende Stürmer, die dann auch mal im Mittelfeld sich die Bälle abholen und selbst Angriffe einleiten, sondern die warten meistens in der vordersten Linie darauf, dass sie Bälle bekommen, pressen dann natürlich auch die gegnerischen Verteidiger, um vielleicht frühe Ballgewinne zu provozieren. Aber das war es dann schon. Einer, den man vielleicht mal mit Tempo schicken könnte, wäre dann ein Ransford-Jeboah Königsdörfer, klar. Aber du musst natürlich auch sagen, die Verteidiger in der Bundesliga sind natürlich deutlich stärker, als die es in der zweiten Liga sind. Also ein Jean-Luc Dompé kann ja momentan noch so schalten und walten, wie er will, auf seiner linken Offensivseite. Hat ja das ein oder andere Mal Janisch, den rechten Schienenspieler vom 1. FC Nürnberg, gut eingedreht. Konnte dadurch natürlich auch viele Aktionen kreieren an diesem Spieltag. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass er dann in der Bundesliga gegen einen Getröder von RB Leipzig, gegen einen Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen ankommen muss oder auch ein Joshua Kimmich oder Stefan Leimer sogar. Also die sind dann schon deutlich besser geschult, deutlich aggressiver. Und da wird es auf jeden Fall schwieriger für so einen Spieler wie Jean-Luc Dompé. Und das gilt natürlich auch insbesondere für die andere Seite dann beispielsweise mit einem Sahiti. Und dann hast du das Offensivspiel schon mal tot. Und die Angreifer in der Bundesliga sind dann ja auch nochmal deutlich stärker als in der zweiten Liga. Und ob dann ein Schonlau, Hatzikadunic und El Fadli das Niveau haben, so Stürmer wie ein Harry Kane, Serhou Guirassy, Patrick Schick, Victor Boniface, Tim Kleindienst auszuschalten, wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Das bedeutet, du musst, wenn du dann als HSV aufsteigst, den Kader nochmal deutlich verbessern. Und ich würde sogar fast sagen, ich glaube, bis auf die Torhüterposition und ja, eventuell noch die Mittelstürmerposition, musst du überall jemanden Neues noch verpflichten. Miro Muheim als Linksverteidiger traue ich den Schritt auch zu in der Bundesliga, der macht für mich einen sehr soliden Eindruck, aber ansonsten musst du dann halt auch schon wieder kräftig investieren, um konkurrenzfähig zu sein, weil spätestens im zweiten Jahr nach dem Aufstieg wird es dann oft auch sehr schwierig und da muss man aus HSV-Sicht schon deutlich investieren, weil mit dem Kader, den man momentan zur Verfügung hat, in der ersten Liga zu bestehen, wäre sehr, sehr schwierig. Aber noch sind sie ja in der zweiten Liga und die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Nürnberg haben sie souverän gelöst. Angetrieben von Doppelpacker Jean-Luc Dompé, bereits vorhin erwähnt über seine linke Offensivseite, hat man locker lässig 3:0 bei den Klubberern gewinnen können. Auch begründet durch die frühe rote Karte von Yannis Antis, dem Stürmer des 1. FC Nürnberg, in Minute 16, der nach grobem Vorspiel ja glatt rot gesehen hat, war man dann halt auch 74 Minuten in Überzahl und hat es dann auch souverän lösen können. Und ja, am Ende macht ja Dompé schon in Hälfte 1 mit seinem Doppelpack alles klar. Und kurz vor Schluss dann nochmal eine sehr romantische Geschichte. Robert Glatzel mit seinem Comeback-Treffer per Kopf trifft er nach schöner Flanke in Minute 84 zum 3:0 Endstand. Insgesamt auch ein verdienter Sieg. Der HSV hat vor allen Dingen das Mittelfeld dominiert. XG-Wert von 4,38. 24 Torschüsse abgegeben. Mehr Ballbesitz. Mehr als 200 Pässe mehr gespielt. Also das war schon deutlich überlegen. Und man muss sagen, Merlin Polzin, gerade in dieser schwierigen Phase des Frühlings, die hat ja bisher super überstanden mit dem Hamburger SV. Man macht einen sehr abgezockten Eindruck. Und für mich sind sie ganz klar Favorit auf den Aufstieg. Aber auch der 1. FC Nürnberg, ja, die darf man noch nicht abschreiben. Haben jetzt zwar 5 Punkte Rückstand auf Platz 3, dem 1. FC Magdeburg. Und stehen auf Rang 9. Aber diese Liga ist so eng. Und wenn sie am kommenden Wochenende gewinnen und Magdeburg verliert, dann sind es ja auch nur noch 2 Punkte. Also in dieser Liga kann es sehr, sehr schnell gehen. Das zeigt einfach die Leistungsdichte. Und die ist nicht gerade ja, auf dem allerhöchsten Niveau ist halt sehr eng. Und wenn wir dann auch bei den vorderen Plätzen sind und dann nochmal über den Leistungsunterschied erste, zweite Liga reden, dann schauen wir uns am Sonntagnachmittag die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern an. Es war das Duell um Rang 3. Der Sieger würde auf dem 3. Platz stehen. Der Verlierer würde dann aus den Aufstiegsplätzen rutschen. Da war natürlich dann auch ordentlich Druck drauf. Und das Gute ist, beide Trainer, also sowohl Christian Titz auf Magdeburger Seiten als auch Markus Anfang auf Lauterer Seiten, die mögen es natürlich offensiv zu spielen. Man konnte also ein Spektakel erwarten mit vielen Positionsrochaden, also mit ordentlich Bewegung. Das sollte also hin und her gehen. Und ja, bei Magdeburg fand ich ganz spannend. Man hat mit Al Holmström und Martin Kaas mit zwei echten Neunern gespielt, wobei Martin Kaas immer so ein bisschen ja zurückgerückt ist auf die Zehnerposition. Und das finde ich halt auch so interessant, falls Magdeburg ja in die Bundesliga aufsteigen sollte. So Martin Kaas, das ist dann so ein mitspielender Stürmer, den ich da nochmal gefordert habe, der nicht nur vorne drin steht und auf Bälle wartet, sondern der dann auch mal selbst Angriffe mit initiiert. Und ich glaube, Magdeburg, die werden sogar von ihrer Spielweise breiter für die Bundesliga, als es der HSV ist. Ist für viele jetzt vielleicht überraschend, aber ich finde, sie sind mannschaftlich noch geschlossener. Und ja, Ballbesitzspiel. Ich glaube tatsächlich, wenn sie dann natürlich, wenn Ottmar Schork im Sommer kluge Transfers tätigt mit auch Bundesliga erfahrenen Spielern, dann kannst du dieses Ballbesitzspiel vielleicht auch in der Bundesliga durchziehen und so dann auch den ein oder anderen größeren Gegner ärgern. Also ich glaube, Magdeburg, die hätten das Potenzial, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und das wäre natürlich überragend, wenn die Blau-Weißen aus Sachsen-Anhalt in der die Bundesliga bereichern würden, haben ja ein schönes Stadion, gute Fans, also immer gute Stimmung und die lassen halt einen Top-Fußball spielen mit für mich einem der besten deutschen Trainer, den wir momentan haben, nämlich Christian Titz, der es geschafft hat, aus einem biederen Drittligisten ein Top-Team der zweiten Liga zu formen, was jetzt an der Bundesliga-Tür anklopft und das mit vielen klugen Transfers, ersten Spieler besser mache, also Barış Atik galt lange als ewiges Talent, jetzt einer der Topspieler, in diesem Spiel ja auch doppelt getroffen, beim 2:0-Sieg in Minute 29 und 43. Du holst einen Martin Kaas aus der zweiten niederländischen Liga, der direkt einschlägt. Ein Burcu verpflichtest du von Sandhausen aus Liga 3. Philipp Hercher, lange beim 1. FC Kaiserslautern auf der rechten Defensivseite gewesen, jetzt auf der rechten Schiene. Von Zweitliga-Absteiger Wien Wiesbaden verpflichtest du Markus Mattissen, der direkt auch ein Stabilisator ist in der Innenverteidigung. Also das sind einfach für mich so viele Dinge, die zusammenpassen. Da wird hervorragende Arbeit geleistet. Und ich würde es super interessant finden, mal Magdeburg in der ersten Liga zu sehen, wie sie dann gegen so Teams wie Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund agieren würden. Ob sie dann tatsächlich tief stehen oder ob sie dann weiterhin so diesen mutigen, aggressiven Ansatz wählen, mit natürlich dann Verstärkung im Sommer, die man dann in den Kader dazu holt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und gerade so Martin Kaas in der Bundesliga, das würde ich mir schon mal gerne anschauen. Und Dominik Reimann, das ist so ein Keeper für mich, Marke Robin Zentner, der holt ja auch mal den ein oder anderen schwierigen Ball aus dem Tor raus. Auch für mich ein super interessanter Mann, der bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde und dann ja so langsam oder lange in der dritten Liga herumgespielt ist und jetzt für mich einer der besten Keeper in dieser zweiten Liga ist. Also Magdeburg ist für mich eine ultra spannende Mannschaft. Natürlich auch der Gast aus Kaiserslautern, was Markus Anfang da gezaubert hat. Ich kann es nur Woche für Woche wiederholen. Und dann natürlich auch Thomas Seng, der Sportvorstand, der ja Yokota aus Gent verpflichtet hat, leihweise. Der Japaner, absoluter Volltreffer. Da hat es in diesem Spiel einfach an dieser gewissen Aggressivität gefehlt. Da war Magdeburg einfach zu wuchtig, zu dominant von Anfang an. und hat einfach die Lautrer so in den ungefährlichen Räumen den Ball überlassen. Aber wenn es dann wirklich gefährlich wurde, hat man dann auch oft schnell den Ball erobert und ist dann auch schnell tatsächlich zu Torchancen gekommen. Und alles, was dann aufs Tor ging, war gefährlich. Deswegen für mich ein sehr verdienter Sieg des 1. FC Magdeburg. Aber Kaiserslautern wird in der kommenden Woche zurückkommen. Da bin ich mir aber zu 1.000.000% sicher. Und dann sind wir bei den Teams, die so ein bisschen im Verfolgerfeld rumhängen. Und fangen mal an am Freitagabend. Dort haben nämlich zwei Teams, die so im oberen Tabellendrittel angesiedelt sind, gegeneinander gespielt. Der Karlsruher SC gegen Hannover 96. Der KSC, bisher in diesem Jahr 2025 noch nicht mit der richtigen Konstanz, konnten diesen Lauf aus der Hinrunde einfach nicht mit in das neue Jahr nehmen. Haben dann ja, wie bereits auch in den vergangenen Folgen schon erwähnt, Bude Zivzivate verloren. Jetzt war Fabian Schleusener noch verletzt. Und dann wird es natürlich auch schwierig, offensiv Impulse setzen zu können, weil defensiv war man ja von Anfang an nicht so sattelfest. Und jetzt hat man dann halt auch in der Offensive nicht seine Tore machen können, weshalb die Ergebnisse dann auch ausgeblieben sind. Bei Hannover 96 muss man sagen, auf der einen Seite ist man unter Neutrainer André Breitenreiter noch ungeschlagen, aber so richtig viele Siege konnte man halt auch noch nicht einfahren und der Fußball wirkt auf mich auch nicht gerade berauschend. Ich bin froh, dass er wieder auf Tresoldi und Gang kam, zumindest im Sturm gesetzt hat, die beide für mich die besten Stürmer bei Hannover sind. Aber ansonsten, meist schwere Kost. Und dieses Spiel war für mich jetzt auch nicht gerade ein richtiger Leckerbissen. Der KSC wirkte diesmal etwas mutiger als noch in den vergangenen Wochen. Auch in dem Wissen, dass man durch die Dreierkette, die man ja momentan spielt, bestehend aus Beifuß, Kobalt und Bormuth, mehr defensive Stabilität hat, können sich die Jungs, die in der Offensive sind, auch mehr entfalten, befreiter dann auch nach vorne agieren. Und man hat dann halt die wenigen Möglichkeiten, die man hatte, auch genutzt. Nämlich in Form von Innenverteidiger Christoph Kobalt, der Minute 54 nach einem Eckball das 1:0 und damit den Siegtreffer erzielen kann. Und für mich bedeutet das auch, dass Hannover 96 meiner Meinung nach so ein bisschen aus dem Aufstiegsrennen raus ist. Das war für mich schon ein extrem wichtiges Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen müssen gegen den KSC, um den KSC auch endgültig aus dem Aufstiegsrennen werfen zu können und damit einen Konkurrenten weniger zu haben. Aber so hängt man jetzt auf Rang 8 mit 43 Punkten. Klar, es sind nur 3 Punkte bis zum Tabellendritten, aber so dieser psychologische Aspekt spielt für mich eine Rolle und ich glaube nicht, dass Hannover 96 es schafft, diesen Knacks jetzt noch zu beheben. Und wenn wir schon im Verfolgerfeld sind, springen wir in den Samstagnachmittag. Fortuna Düsseldorf gegen Preußen Münster, ein NRW-Duell. Fortuna Düsseldorf, die sich noch leichte Aufstiegshoffnungen machen können. Und Preußen Münster, die bisher für ihre Verhältnisse eine gute Saison spielen, stehen ja auf Rang 15 über dem Strich, haben vor allen Dingen im Laufe der Hinrunde und jetzt auch in der Rückrunde durch ihre aggressive Spielweise und ihrem schnörkellosen Angriffsspiel schon den ein oder anderen Gegner zur Verzweiflung gebracht. Aber klar, dieses Auswärtsspiel bei den Düsseldorfern, das ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe. Sie haben nämlich auch einfach diese offensive Qualität. Also wenn man sich die Startelf anschaut, im Mittelfeld Isaac Johannesson, einer der besten Achter in der zweiten Liga. Die Flügel abbekamen von Brederode, technisch starke Jungs, vorne Kovnatski, der in der zweiten Liga ein absoluter Knipser ist. Das ist schon Qualität, die sie da auf den Platz bringen können. Und Dementsprechend war Preußen Münster in der Anfangsphase auch des Öfteren mal gefordert, konnte aber auch den einen oder anderen Entlastungsangriff fahren, unter anderem guter Abschluss in Hälfte 1 durch Kirill war den offensiven Mittelfeldspieler. Aber dann gab es so eine Phase zwischen der 12. und 30. Minute, da war Fortuna Düsseldorf einfach richtig am Drücker. Auch dann belohnt durch den Treffer von David Kufnatski in der 15. Minute. Da sieht man einfach die Leihgabe des SV Werder Bremen. Unglaublich wichtig für das Angriffsspiel von Fortuna Düsseldorf. Du hast da einfach wieder so einen Verwerter vorne drin, wie du es ja in der vergangenen Saison mit Christoph Zolis hast. Und wenn du aufsteigen willst, brauchst du halt so einen Spieler, der auch regelmäßig für dich knipst, der auch mal die gegnerische Abwehr bindet, um dann auch seine Mitspieler in Szene setzen zu können und ihnen auch den Raum zu geben. Und dementsprechend für mich ein überragender Spieler für Zweitliga-Verhältnisse. Und dann ist wieder sowas passiert, was Düsseldorf in der Saison leider des Öfteren passiert ist. Man hat so ein bisschen das Gas rausgenommen und den Gegner wieder eingeladen zu Möglichkeiten. Insgesamt hatte Preußen Münster am Ende ja auch 21 Torschüsse. Das ist natürlich schon für so einen Aufsteiger aus der dritten Liga bei einem Aufstiegsfavoriten in die Bundesliga extrem viel, vor allem wenn die ein Heimspiel haben. Und natürlich auch begünstigt durch dann die rote Karte von Fortuna Düsseldorf, als der linke Flügelspieler Mayron van Brederode ja nach grobem Foulspiel die rote Karte sah in Minute 70. In den letzten 20 Minuten hat Preußen Münster dann halt nochmal alles nach vorne geworfen, aber am Ende hat es dann nichts genützt. Düsseldorf konnte diesen Sieg über die Zeit bringen. Es kann wichtig sein, denn wenn du dich natürlich dann auch mal mit einer schlechteren Leistung mit 3 Punkten belohnen kannst und jetzt auch mit 44 Punkten nur 2 Punkte hinter dem Relegationsplatz bist, zeigt es schon, ja, zumindest der Relegationsplatz könnte möglich sein, wobei man ist ja auch nur 6 Punkte hinter dem ersten FC Köln, der momentan Zweiter ist. Also nicht, dass der rheinische Rivale die Geißböcke am Ende noch überholt und direkt in die Bundesliga aufsteigen wird, weil wenn sie nochmal die Relegation erreichen sollten, boah, ich glaube, allein psychologisch durch die Niederlage ja im vergangenen Jahr wird es eine harte Nuss für Trainer Daniel Thun, aber vielleicht haben sie auch daraus gelernt und wollen dann umso mehr diese mögliche Relegation gewinnen. Aber erstmal müssen sich natürlich auch auf die letzten Spiele konzentrieren und haben es jetzt mit diesem 1-0-Sieg zumindest schon mal geschafft, Spiel Nummer 1 für sich zu entscheiden. Und entschieden hat auch SV Elversberg ihr Spiel gegen das Schlusslicht SSV Jahn Regensburg. Im Hinspiel konnten die Regensburger ja zu Hause noch 1-0 gegen Elversberg gewinnen. Und auch in diesem Rückspiel habe ich gedacht, dass es für Elversberg deutlich schwieriger wird, weil Elversberg ist ja eigentlich so eine Mannschaft, die stehen hinten defensiv sehr gut und lauern dann auf Konter, um dann halt schnell umzuschalten. Und ihr bester Spieler, Mohamed Damar, die Leihgabe von der TSG Hoffenheim, ist ja auch ausgefallen, also hat man noch einen Kreativmann weniger auf dem Platz. Und ich habe auch gedacht, ja, Regensburg wird sich hinten einigeln, defensiv gut stehen und dann über einen Adamian, über einen Suhunen, über einen Hut kontern und dann vielleicht mit ein, zwei Nadelstichen ja die SV Elversberg an den Rande einer Niederlage zu bringen oder vielleicht sogar zu gewinnen, wie im Hinspiel, zumindest einen Unentschieden zu holen. Aber ja, in der Defensive war man halt sehr, sehr löchrig bei Regensburg und Elversberg haben, nachdem sie etwas Zeit benötigten, um in dieses Spiel zu kommen, es dann auch eiskalt gemacht, sind dann auch ja mit einfachen Treffern schnell mit 13-0 in Führung gegangen. Erst Tom Zimmerschied, dann Carlo Sickinger per Elfmeter Minute 36 und Filsnik Aslani kann in Minute 43 einschieben. Und das ging einfach immer viel zu einfach. Du konntest mit einem schnellen Pass hinter die Abwehrkette von Regensburg durchkommen. Und dann haben entweder Petkov oder Zimmerschied den Ball in die Mitte bringen können. Und dann stand da einfach immer jemand. Oder wie dann halt beim 2-0 wird dann halt ein Handspiel gepfiffen und dadurch ein Elfmeter. Und auch beim späteren 6:0 Pollersbeck mit einem Fehlpass, also der sonst so sichere Keeper, diesmal auch mit einem Fehler, den dann Aslani nutzen kann. Ja, also 6:0 der Endstand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht mal Drittligareif von Regensburg. In der Vorwoche noch als strahlender Sieger vom Platz gegangen und jetzt mit so einer desolaten Leistung. Trainer Patz hat ja nach dem Spiel auch gesagt, das wird Konsequenzen haben. Und das muss es auch, weil das war viel zu einfach, wie Elversberg mit einfachen Mitteln hinter die letzte Kette gekommen ist. Und klar, sie waren auch in diesem Spiel eiskalt, muss man natürlich auch sagen. Also wenn du 6 Treffer erzielst, einen X-Goals-Wert von 4,11 hast, klar. Und sie haben es halt auch geschafft, mit diesem Ballbesitz umzugehen. Das ist für mich diese spielerische Entwicklung, jetzt auch unter Horst Steffen, auch mal mit mehr Ballbesitz, vor allen Dingen über Schein, der mir auf der 10er-Position gut gefallen hat, der auch einen Treffer erzielt hat in Minute 57, das 4:0. Sie schaffen es einfach dann auch, eine gegnerische Mannschaft herzuspielen, sie auseinanderzuziehen und dann auch auf die Lücken, die dann entstehen, zu lauern und dann auch eiskalt zu sein. Also das war für mich schon eine sehr starke Leistung von den Saarländern. Eine Spitzenteams würdige Leistung. Und auf Rang 6 mit 24 Punkten, nur 2 Punkte hinter Magdeburg, nur 6 hinter dem 1. FC Köln. Die SVE meldet sich zurück im Aufstiegskampf. Und jetzt springen wir raus aus dem Aufstiegskampf, zumindest wenn man sich den SC Paderborn anschaut. Die hatten ja eine vermeintlich leichte Aufgabe bei Eintracht Braunschweig, momentan Tabellen 16. der zweiten Liga. SC Paderborn ja in der Vorwoche zu Hause gegen 1. FC Köln denkbar unglücklich und knapp verloren, wollten natürlich jetzt bei Braunschweig zeigen, dass sie ein absolutes Spitzenteam sind. Und dementsprechend ist man ja auch mutig gestartet. Also die Offensive mit Zehnter und Obermeier auf den Außen, Grimaldi, Ansa vorne, dahinter noch ein Bilbia, der immer wieder zwischen Mittelfeld und Angriff hin und her läuft. Mit einem zentralen Mittelfeld aus Castaneda und einem Felix Götze, die technisch sehr versiert sind. Da war ja alles angerichtet, um Eintracht Braunschweig herzuspielen, die zwar in diesem Jahr gute Punkte gesammelt haben, auch an Selbstbewusstsein dazu gewonnen haben, aber natürlich immer noch eher eines der schwächeren Teams sind. Und da war die Führung durch Philipp Bebia, Minute 25, nur folgerichtig. Aber, und das muss man sagen, Daniel Scherning hat es einfach geschafft, die Mannschaft kämpft, die fightet. Erneut war Top-Torjäger Ryan Philippe nur auf der Bank, dafür Tashi, der Winterneuzugang aus Lautern, und Sebastian Polter vorne im Sturm. Und die beiden, die waren richtig unangenehm für die 3 Innenverteidiger von Paderborn. Immer wieder früh angelaufen, aggressiv in den Zweikämpfen gewesen. Man hat sich einfach in dieses Spiel reingefightet. Und Richmond Tashi hat sich da noch für seine harte Arbeit in Minute 44 belohnt. Macht also dann kurz vor der Pause zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, ihr kennt meine Aussage, den Ausgleichstreffer. Und das war natürlich ein Stich ins Herz für den SC Paderborn, die dann doch nicht mehr so gefällig waren im Angriff, weil halt Braunschweig so aggressiv gespielt hat. Man konnte zwar durch Adriano Grimaldi in Minute 48 nochmal wieder in Führung gehen, aber danach hat dann Braunschweig das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ryan Philippe kam für Polter rein, macht dann auch direkt in Minute 71 das 2:1. Der ebenfalls eingewechselte Leon Belbel in Minute 78 dann den 3:2 Siegtreffer. Und das zeigt für mich auch einfach, Daniel Scherning hat jetzt die Mannschaft so weit entwickelt, dass man auch von der Bank immer noch Spieler bringen kann, die Qualität und die Statik eines Spiels nochmal verändern können, eben durch einen Julian Baas, den Sechser, der aus der zweiten niederländischen Liga kam im Winter, Ryan Philippe, der halt getroffen hat, Leon Belbel, der getroffen hat. Dazu hast du dann noch einen Ermedin Bicakcic auf der Bank, eigentlich absoluter Chef in der Innenverteidigung, der in diesem Spiel von Sven Köhler ersetzt wurde, der eigentlich Sechser ist, jetzt in die Innenverteidigung gerückt ist, das auch sehr stark gemacht hat. Also Braunschweig hat für mich einfach eine sehr reife Leistung gezeigt. In der Schlussphase ist Paderborn zwar noch angerannt, haben noch mal mehr versucht, hatten auch gute Möglichkeiten, aber dann hast du mit einem unglaublichen Keeper wie Ron Trom Hoffmann auch jemanden im Kasten, der dir dann alles rausholt. Auch für mich ein extrem wichtiger Schlüssel, dass man Ron Trom Hoffmann vom FC Schalke 04 wieder zurück nach Braunschweig geholt hat. Absoluter Stabilisator, hat in der Schlussphase die Paderborner Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Und damit rutscht Paderborn auf Rang 5. Klar, man ist nur ein Punkt hinter Rang 3. Aber das war natürlich schon ein richtiger Rückschlag. Und Braunschweig sind zwar immer noch mit 27 Punkten auf Rang 16, haben aber schon 4 Punkte Vorsprung vor Ulm auf einem direkten Abstiegsplatz und sind ja punktgleich mit dem 15. Preußen Münster, haben halt nur auch wegen der Hinrunde das deutlich schlechtere Torverhältnis, aber sind einfach in diesem Jahr oder ja in diesem Jahr 2025 richtig gut mit dabei. Und wenn wir schon bei richtig gut mit dabei sind, sprechen wir über die letzte reguläre Partie an diesem Wochenende in dieser Podcast-Folge, nämlich am Sonntagnachmittag FC Schalke 04 gegen die SSV Ulm 1846 Fußball. Die Schalker haben sich ja in den vergangenen Wochen aus der Abstiegszone befreien können, haben ein ordentliches Polster geschaffen und sind natürlich oder wollen natürlich jetzt auch den Klassenerhalt klar machen. Und wenn du natürlich gegen die SSV Ulm gewinnst, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus, dass du zumindest nicht mehr direkt absteigen kannst. Aber, und das muss man sagen, Kees van Wonderen, ja, die Angstphase war nicht so gut. Man hat in einem 3-4-2-1 gespielt mit Younes Karaman hinter der Spitze, Silla, Gantenbein und Doncourt dafür so auf den Schienenpositionen. Das liegt ihnen ja besonders gut. Auch die Tempodefizite eines Ron Schallenbeck oder Kaminski werden durch so eine Dreierkette kaschiert, weil du dann halt generell immer noch einen weiteren Innenverteidiger neben dir hast, der dann theoretisch deinen Fehler ausbügeln könnte. Oder wenn du mal das Laufduell verlierst, ist immer noch ein Spieler mehr da. Also insgesamt passt diese Statik auch besser zu Schalke, die da natürlich einen schmerzlichen Verlust hinnehmen mussten. Loris Karius hat sich ja in der vergangenen Woche verletzt. Dafür jetzt Justin Hekerin im Tor. Und wir sprechen erst über das Spiel und dann sprechen wir noch über ein paar andere Personalien. Das Spiel fing auch gar nicht mal so gut an für Schalke. Also Ulm unter Interimstrainer Robert Lechleiter defensiv, wie die ganze Saison, schon immer stabil. Aber man hat jetzt auch in der Offensive wieder mehr spielerische Muster gesehen. Man versucht jetzt auch offensiv wieder mehr und früher anzugreifen, früher den Ball zu erobern, mehr Offensivaktionen zu kreieren. Allgeier und Aaron Keller, die Schienenspieler, sollen immer öfter auch mal hochschieben, mehr Risiko gehen, mehr über die Flügel gehen, das Spiel breit machen. Und dann hast du natürlich mit Oliver Batista-Meyer im Winter von Dynamo Dresden einen richtig feinen Techniker verpflichtet, der es auch versteht, die Angreifer in Szene zu setzen. Also von Anfang an war Ulm auch gut in dieser Partie drin, haben gut geackert in der ersten Halbzeit und sich dann auch durch einen schönen Kopfball von Felix Higl in Minute 40 belohnen können. Auch vorher hatte man schon einige gute Möglichkeiten, aber da hat auch teilweise das Glück gefehlt, weil Keeper Justin Hekerin, klar, wenn du aus dem Tor degradiert wirst, dann wieder zurückkommst. Das macht natürlich auch was mit so einem jungen Mann, wie Hekerin es halt ist. Hat den ein oder anderen Wackler drin gehabt, den Ulm dann nicht ausnutzen konnte. Aber nichtsdestotrotz, die Pausenführung ging in Ordnung. Und in Hälfte 2 wirkte Schalke dann aber deutlich aggressiver, mutiger. Kees van Wonderen hat die Mannschaft gut eingestellt. Man hat dann auch einfach mal wieder mehr kombinieren können. Die technischen Fähigkeiten eines Armin Younes, eines Kenan Karaman, eines Polsegün, eines Armin Bakok besser in Szene setzen können. und durch so eine schöne Kombination fällt dann in Minute 59 auch das 2:1 durch Paul Seguin. Karaman Seguin mit einem schönen Doppelpass und dann schließt Seguin im 16er eiskalt ab zum Ausgleich. Und Schalke ist dann auch weiter angerannt. Später wurde dann ja auch noch ein Bar eingewechselt, der hatte eine gute Chance. Musa Silla hatte eine gute Gelegenheit, Karaman mit einem guten Abschluss, auch Amin Younes, der knapp übers Tor zieht. Und dann dauerte es bis zur Schlussphase, ehe man dann auch etwas umstritten das 2:1 machte. Denn ja, Adrian Gantenbein im Zweikampf mit Strumpf auf der rechten Seite fault ihn. Das Spiel geht dann weiter. Schalke spielt den Ball nicht ins Aus und bekommt dann einen Eckball zugesprochen. Gantenbein sieht dann nachträglich für das Foul die gelb-rote Karte. In Minute 86. Es gab dann einige hitzige Diskussionen, auch zwischen den Trainern von Wonneren und Lechleiter, dass man aus Fairnessgründen noch den Ball hätte ins Ausspielen sollen. Aber dann gab es halt diesen Eckball und der führt dann ausgerechnet zum 2:1 für die Knappen. Kaminski schädelt den Ball ein. Der Pole wird die Schalke ja nach Ablauf seines Vertrags im Sommer verlassen, aber bereitet Schalke nochmal ein Abschiedsgeschenk und ja, mit 38 Punkten steht man jetzt auf Rang 11 der Tabelle. Hat ein ordentliches Polster zu den Abstiegsplätzen bei noch 18 zu vergebenen Punkten und 10 Punkten Vorsprung sollte der Klassenerhalt zumindest so gut wie sicher sein. Und beim FC Schalke 04 ist natürlich auch unter der Woche einiges passiert. Man hat nämlich jetzt einen neuen Geschäftsführer Sport installiert. Frank Baumann, der Ex-Werder Bremen-Manager, wird also ab Sommer die Geschicke leiten. Wird natürlich jetzt schon zusammen mit Juri Mulder und Ben Manga am Kader für die kommende Saison arbeiten. Und man wird natürlich auch schauen, mit welchen Jungs machen wir weiter, wen holen wir dazu, wen ziehen wir aus der Jugend hoch. Und wie geht es natürlich auch weiter mit Trainer Kees van Wonderen? Weil das ist auch noch nicht ganz klar. So eine spielerische Entwicklung gab es unter dem Niederländer auch nicht. Und man wird wahrscheinlich den Fehler vermeiden wollen, den man auch schon mit Karel Gerards gemacht hat, der auch schon geschwächt in diese neue Saison gegangen ist und dann ja auch relativ schnell geschasst wurde. Und jetzt am heutigen Montag wird es eine Rückkehr zum FC Schalke 04 geben. Timo Becker, momentan ja noch bei Bundesligist Holstein Kiel, als rechter Innenverteidiger und rechter Schienenspieler unterwegs, wird also zum FC Schalke 04 zurückkehren. Er macht am heutigen Montag den Medizincheck und wird dann ab Sommer ablösefrei von den Kieler Störchen zu den Königsblauen, seinem Jugend- und Heimatverein, zurückkehren, um dann vermutlich die Rolle von Taylan Bulut, dem Schalker Talent, als rechter Innenverteidiger oder rechter Verteidiger einnehmen. Also die ersten Zukunftsentscheidungen werden getroffen. Mit dem fast sicheren Klassenerhalt in Liga 2 ist das dann ja auch gut möglich. Jans erste FC Köln Review. Ja Leute, da sind wir wieder angekommen beim ersten FC Köln Talk. Und inhaltlich muss ich sagen, ändert sich gar nicht so viel als wie zu den anderen, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Denn spielerisch war es wieder erneut mau im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Aber diesmal haben halt nicht die Geißböcke den Lucky Punch gelandet, sondern der Gast aus Berlin. Denn die Hertaner gewinnen nach einem Traumtor direkt nach der Pause, als Fabian Riese über seine rechte Offensivseite in die Mitte zieht und mit links den Ball dann eiskalt in den Winkel haut. Also ein absolutes Traumtor, Tor des Monats. Also, was soll ich sagen? Ich bin tatsächlich immer noch, ja, schockiert wäre vielleicht das falsche Wort, aber enttäuscht. Ich bin ja froh, dass Dominik Heinz in die Innenverteidigung zurückgekehrt ist, dass man vorne weiterhin mit Lemperl und Rondic agiert. Damien Downs ja wieder fit auf der Bank, auch gut. Du hast dann also noch eine weitere Offensivoption. Aber ich finde so, ja, nach vorne wirkt das alles so uninspiriert, so kreativlos, so vor allen Dingen so in diesem Raum, in diesem Zehnerraum, also knapp vor dem gegnerischen 16er, da fehlt mir so ein bisschen diese Präsenz, diese Kreativität und auch diese Beweglichkeit, dieses sich anbieten, mal rochieren, so in die Räume reingehen, in diese gefährlichen Räume direkt vor dem Herthaner 16er. Und dann sind natürlich auch so Spieler wie Rondic und Lemperle, klar, die weichen auch mal gerne auf die Außen aus, wollen da eine Überzahl erzeugen, aber die sind dann auch irgendwie machtlos, weil die dann gar nicht so diese Bälle bekommen können, die sie dann brauchen in den gefährlichen Räumen, weil so Lemperle und Rondic, die brauchst du dann halt wirklich im gegnerischen 16er oder auf dem Weg zum gegnerischen 16er musst du die in Szene setzen, wenn die etwas Platz haben, mit ihrem Tempo dann auf die gegnerische Kette zulaufen können. Da brauchst du die Jungs. Und das bekommt der erste FC Köln momentan einfach nicht hin. Man wirkt sehr inspiriert, uninspiriert. Defensiv sieht das ja ganz gut aus. Vor allen Dingen auch Jan Thielmann auf der rechten Schiene. Zu Anfang der Saison ja gar nicht gut. Jetzt nach Gazi Begovic verletzungsbedingten Ausfall und der Leihe von Rasmus Karstensel zu Lech Posen nach Polen macht er es sehr, sehr gut. Hat für mich auch ein ordentliches Spiel gemacht, konnte aber offensiv dann auch keine Impulse setzen, hat sich dann eher auf seine Defensivarbeit konzentriert. Genauso wie Leat Paquerada, den ich ja auch als guten Flankenspieler ansehe, vor allem für Zweitliga-Verhältnisse, hat auch kaum gefährliche Aktionen reinbringen können. Und ja, und Hertha BSC Berlin, die haben es einfach clever gemacht, auch mit Martin Winkler auf der linken Schiene, immer wieder angeschoben über Kenny Winkler. Auch Seefalk hat sich immer mal wieder offensiv mit eingeschaltet und Masaku Songs, dann hast du natürlich da diese zwei Jungs, die diesen tödlichen Ball spielen können, die oft dann halt auch in diesem gefährlichen Zehnerraum waren, was ich ja vorhin beim 1. FC Köln moniert habe und dann Scherand und Reese mit ihrem Tempo einsetzen konnten. Da wurde es dann auch das ein oder andere Mal gefährlich. Und später dann die Einwechslung von dem Kainz, Ljubicic, Finkgräfe, Pauli, Downs, die haben auch nicht mehr viel gebracht. Ljubicic wirkte etwas ja, kreativer, als es noch Matthias Olesen auf der 6 war, hat auch mal mit ein bisschen Tempo nach vorne agieren können, aber Damien Downs, Max Finkgräfe, die kam auch dann zu spät dafür und Florian Kainz auch, ja, das wirkte für mich einfach lethargisch, das Tempo aus seiner Kölner Anfangszeit hatte einfach nicht mehr so diese Dynamik, technisch ist er noch gut, aber da fehlt es vor allen Dingen dann an diesem Tempo, an dieser Dynamik, die hat Florian Kainz momentan einfach nicht. Und das sind dann für mich zu viele Baustellen, die der FC hat auf dem Weg nach vorne. Man hat sonst durch die individuelle Qualität immer noch so einen Lucky Punch setzen können, diesmal nicht. Ich weiß, dem Aufstieg ordnet man alles unter, also auch wenn man schlecht spielt oder nicht so attraktiv spielt und man aufsteigt, ist alles gut. Klar, besser als wenn man nicht aufsteigt und dafür den schönsten Fußball der Liga spielt. Aber so kann es auch in den kommenden Wochen nochmal eng werden, weil gegen so einen 1. FC Kaiserslautern, die werden das eiskalt bestrafen. Oder auch beim 1. FC Nürnberg, wenn du da dann antreten musst, das wird gefährlich. Und selbst die Spielvereinigung Greuther Fürth kann da einiges an Gefahr erzeugen. Ich meine, die haben einen Julian Green, die haben einen Footguy vorne. Das sind technisch super Spieler. Branimir Gotha nicht zu vergessen. Wenn du die oder wenn die mal den gewissen Raum bekommen, sind die eiskalt. Und die Verteidiger kommen dann halt auch klar, wenn dann so uninspirierte Bälle kommen, wie von Husam Basic und Waldschmidt in diesem Spiel. Wobei Husam Basic hat mir eigentlich sogar noch ganz gut gefallen, hat im Mittelfeld mal so ein bisschen was versucht, beim Spielaufbau mitzuhelfen, ein bisschen was zu erzeugen, aber war dann halt oft leider auf weiter Flur alleine da. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin erneut enttäuscht von der spielerischen Leistung und diesmal hat dann halt auch das Ergebnis nicht gepasst. Also am kommenden Freitag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth um 18.30 Uhr muss es deutlich besser werden. Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Braunschweigs Trainer Daniel Scherning. Ihr wisst ja, ich bin im Daniel Scherning Fanclub, wollte zwischenzeitlich austreten, bin aber wieder mit dabei. Er hat es einfach geschafft, in diesem Jahr 2025 die Mannschaft wieder konkurrenzfähig zu machen. Die Neuzugänge wurden gut integriert. Er hat es geschafft, mit einem aggressiven Mittelfeldpressing frühe Ballgewinne zu erzeugen und hat jetzt auch im Sturm die Qual der Wahl mit Juan Felipe, mit einem Juan Gomez, Sebastian Polter und Richmond Tachi. Also man schafft es einfach defensiv gut zu stehen und man hat sogar Ideen für die Offensive. Und deshalb für mich, für diesen Turnaround, den er geschafft hat, mein verdienter kleinen Racings Großer der Woche. In dieser Woche bei den 11 Tornetten des 28. Spieltags spielen wir mit einem 3-4-3-System. Im Tor haben wir Magdeburgs Keeper Dominik Reimann, der beim 2-0-Sieg der Magdeburger gegen Kaiserslautern eine weiße Weste behalten konnte. Davor in der Innenverteidigung von links nach rechts Marcin Kaminski vom FC Schalke 04 Siegtorschütze. Beim 2-1-Sieg gegen Ulm in der Mitte Jamil Siebert von Fortuna Düsseldorf und als rechter Innenverteidiger Carlo Sickinger von der SV Elversberg. Davor dann im linken Mittelfeld Zimmerschied, ebenfalls von der SV Elversberg. Im zentralen Mittelfeld Barış Atik vom 1. FC Magdeburg und Pfeil von der SV Elversberg. Und auf der rechten Offensivseite ebenfalls von der SV Elversberg Petkov. Und dann vorne die Dreierreihe mit Jean-Luc Dompé, Doppeltorschütze und Antreiber des HSV beim 3-0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. In der Mitte Doppeltorschütze Fisnik Aslani von der SV Elversberg und auf der rechten Offensivseite Fabian Riese von Hertha BSC Berlin. Nicht nur ein absolutes Traumtor zum Sieg erzielt, nein, auch immer wieder Antreiber des Herthaner Offensivspiels. Also das sind die 11 Tornetzer des 28. Spieltags. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ihr habt es vielleicht bemerkt, kein Teil von Dome dabei. Er bekommt jetzt immer eine extra Spezial-Podcast-Folge in jeder Woche, wo er dann über sein SV Darmstadt 98 reden kann, seinen Heldenpfiff der Woche und auch seinen Spieler der Woche. Also stay tuned, schaut immer mal wieder bei Tornetz vorbei, wenn da die Ankündigung kommt. Und da natürlich auch wieder eine Podcast-Empfehlung oder mehrere Podcast-Empfehlungen sogar. Zum einen schaut natürlich noch mal wieder bei Heiße Luft der Podcast vorbei. Dort gibt es dann eine neue Folge an jedem Dienstag eigentlich. Heute ist Montag. Heute kam auch eine neue Folge raus, nämlich die Serienmorde im Westmünsterland. Schaut dort gerne mal rein. Natürlich auch beim Frauenfußball-Bundesliga-Podcast Dreiecken, ein Elfer. Mit der großartigen Katrin Lehmann, die auch als TV-Expertin für Magenta Sport und dem ZDF im deutschen Fernsehen unterwegs ist, auch für das Schweizer Radio bei SRF kommentiert. Also dort auch gerne mal reinhören. Und natürlich, ich bin jetzt auch freiberuflicher Kommentator für die Münsterland Zeitung. Dort veröffentliche ich auf meinem Privataccount unterstrich JKE98 unterstrich immer mal wieder die Links zum Livestream. Ich schreibe auch für die Münsterland Zeitung dann immer den Spielbericht, also auch dort gerne mal reinschauen. Wie immer alles natürlich auch in den Shownotes verlinkt für euch. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, hoffentlich ganz viel Sonnenschein, dass ihr ganz viel Spaß habt. Und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn wir den 29. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga besprechen. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan.